Trägst du im Sommer Sandalen?
Wenn ich nicht muss, nicht. Ich trage Badeschlappen, wenn ich an einem Ort bin, wo man Badeschlappen trägt. Also sprich am Meer oder am Pool.
Jetzt muss ich kurz nochmal nachhaken.
Ja.
Wie alt bist du?
Ich bin 48.
Du bist 48 Jahre alt,
ja,
und antwortest allerstes auf die Frage, ob du Sandalen trägst. Wenn ich nicht muss, liegt dir denn deine Mutter noch die Sachen raus? Oder
nein,
wie läuft das
im Sinne von, ich hasse Sandalen. Ich hasse Sandalen wirklich abgrundtief und trage die wirklich nur, wenn ich muss. Und
ja, aber wann musst du denn als 48-jähriger erwachsener Mann Sandalen tragen? Welchen gesellschaftlichen Anlass gibt's bei dir da auf dem Dorf in Mainz, wo man Sandalen tragen muss? Zum Weintreten oder was?
Nein, aber könnte ja sein, dass du mal bei den anonymen Birkenstockträgern oder sowas irgendwie aufläufst und dann sind die vielleicht sauer, wenn du keine Sandalen trägst, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich Sandalen und ich, das gehört nicht zusammen. Wirklich, nur ich Flipflops trage ich ab und zu. Das sind ja so Sandalen ohne, ja, wie kann man das sagen? Was sind Flipflops?
Flipflops sind Sandalen für Menschen mit Restwürde.
Ja, so das würde ich so, weil worauf willst du hinaus mit Sandalen?
Ich wollte einfach mal erfahren, was du für ein Typ bist. Und jetzt weiß ich, Tobi trägt Sandalen nur, wenn er muss, was auch immer das in seinen
Moment,
seltsamen
Moment, also du teilst die Menschheit an in zwei Gruppen. In die eine Gruppe, die Sandalen trägt, und die andere Gruppe, die keine Sandalen trägt.
Genau. Das eine sind erwachsene Männer, die irgendwie ein bisschen Stil haben, und zu der anderen gehörst du jetzt. Wow!
Hey, ihr Restdemokraten da draußen, hier ist wieder der Podcast, für den ihr euch schon im ersten Wahlgang entschieden habt. Grundlos gute Laune. Und wir melden uns wieder zu Wort in diesen Zeiten, die geprägt sind von Irrsinn, Wahnsinn und Blödsinn. Und aus dem Hause Jung von Matt kommt heute unser sinnstiftendes Eröffnungszitat, gesehen auf einer Sixt-Werbeanzeige mit dem Antlitz von Friedrich Merz und einem Mietauto. Es lautet, wenn es im ersten Gang nicht klappt, einfach hochschalten. An meiner Seite in diesen besprechenswerten Zeiten ist der Mann, der immer auf meine Stimme zählen kann, der Mehrheitsbeschaffer der Podcast-Welt, Philipp Simon.
Vielen Dank, Dankeschön. Und an meiner Seite wie immer der Restdemokrat auf Ledersandalen, Tobias Mann.
Ja, vielen Dank, wobei es ja im Falle von Flipflops häufig gummiartige Materialien sind, aus denen die gefertigt sind. Lederflipflops gibt's eher selten. Wobei gibt's, habe ich schon gesehen, aber besitze ich nicht.
Echt? Lederflipflops, die färben doch ab.
Wieso sollen denn Lederflipflops abfärben? Warum?
Na, wenn du Schwitzefüße hast.
Ja, aber dann färben ja auch Sandalen ab.
Nein, wenn die aus Plastik sind, nicht.
Trägst du solche Schwimmsandalen oder was, die so Kinder im Meer tragen, damit sie in die Muscheln reintreten?
Ja, die hatte ich als Kind tatsächlich.
Ja, ich fand das schlimm. Wenn ich die damals tragen musste, ich fand das ganz, ganz schlimm.
Ich habe sie geliebt.
Wirklich?
Ist bis heute meine Idealvorstellung von einem Schuh. Du ziehst ihn morgens an und egal, was du tagsüber machst, du musst deine Schuhe nie ausziehen. Du kannst damit ins Wasser gehen, duschen gehen, Auto fahren, einkaufen gehen, schlafen gehen. Du kannst immer die Schuhe anhaben.
Philipp, das ist mir jetzt alles hier zu podologisch.
Primaten Ping-Pong. Ping-Pong. Ping-Pong.
Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand's jetzt schon eine wahnsinnig aufregende Woche, nervenaufreibend. Und deswegen suche ich natürlich gerade so ein bisschen Halt auch, sagen wir mal, in den Nebensächlichkeiten des Lebens.
Ja, bei mir war es ja so, als dieser Tag anstand mit der Kanzlerwahl, habe ich mir gedacht, ja komm, Tobi, Kanzlerwahl, kennst du, das ist jetzt nicht das Riesending. Ich hatte nämlich einen Friseurtermin und den wollte ich nicht verlegen, weil ich den schon sehr viele Wochen vorher ausgemacht hatte. Und dachte mir, komm, da ist schon nix. Bin dann zum Friseur und auf einmal prügelten diese Push-Nachrichten auf mich ein. Merz gescheitert und so, da saß ich da mit nassen Haaren beim Friseur.
Ja, also ich finde, das war jetzt so, das mit Merz, wir reden gleich drüber, war für mich jetzt so der klassische Popcorn-Vormittag. Die Nachricht, die mich wirklich geschockt hat, ist, Weight Watchers ist pleite.
Nein, im Ernst? Also die haben auch wirtschaftlich abgenommen.
Ja.
Okay.
Zu erfolgreich. Nein, man vermutet, also die haben in Amerika Insolvenz angekündigt oder beantragt und man vermutet, dass es an diesen Abnehmspritzen liegt.
Dieses Ozempic oder wie das heißt?
Keine Ahnung, ja.
Wo sie sich irgendwie zum Pergamentpapier spritzen lassen dann irgendwie.
Richtig.
Okay.
Ja.
Ja gut.
Und die Tage habe ich gelesen, Oliver Pocher benutzt diese Spritze auch schon.
Der Pocher?
Ja.
Aber wieso benutzt der denn, ist der, ich habe ihn jetzt länger nicht gesehen, aber ist er ohne jetzt, also kein Bodyshaming oder sowas, weil das würde ja Oliver Pocher auch fernlegen, Bodyshaming zu betreiben. Absolut. Das will ich also in diesem Fall auch gar keinen Fall tun. Also ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber gibt man das auch, wenn es keine medizinische Indikation gibt dafür, dass jemand unbedingt abnehmen muss? Macht man das einfach, wenn man dünner werden will, egal wie man aussieht? Ist das ungefährlich? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Kann man das machen? Hat das Nebenwirkungen?
Oliver Pocher gucken. Oder was?
Wovon redest du jetzt? Nein, diese Spritze. Also ich hätte Angst.
Ach so. Na, ich habe das immer so verstanden, dass diese Spritze eigentlich für Menschen ist, die Zucker haben, oder? Diabetes. Eigentlich ist diese Spritze doch oder dieses Mittel eigentlich für Diabetiker. Und dann hat man offensichtlich, glaube ich, festgestellt, dass Menschen, die keine Diabetes haben, davon abnehmen können. Und dann war es plötzlich... Ich meine, wenn man mal überlegt, ja, wie die Leute vor gerade mal 4-5 Jahren rumgeschrien haben, als es um eine Impfung gegen Corona oder für Corona oder mit Corona, mir egal, gab. Also was wir dafür, und dann gibt's irgendwas zum Abnehmen, gib her die Spritze und die hauen sie sich im Zweifelsfall auch selber in Schenkel.
Ja, kurios. Wirklich kurios, aber das ist, aber wir sind jetzt, wie sind wir da hingekommen? Ach so, genau, weil Weight Watchers pleite ist. Aber nur weil es diese Spritze gibt, ist doch noch lang nicht der normale Weg über die Diät jetzt, dass der nicht mehr begangen wird, oder ist es so verbreitet jetzt, kostet doch auch viel Geld, diese Spritze.
Das ist eine der Erklärungen, also die müssen in einer schweren finanziellen Krise stecken, und eine der Erklärungen ist, dass eben Kundenrückgang ist, weil die Leute sich jetzt offensichtlich alle dünn spritzen.
War das jetzt auch von dir ein Wortwitz, dass sie in einer schweren finanziellen Krise sind, Weight Watchers? Oder ist das dir einfach nur so durchgerutscht?
Nein. Ja, also für diese 5-Euro-Phrasenschwein-Nummern bist du bei uns zuständig.
Ach so, ich verstehe. Ich habe auch noch eine lustige Information, über die wir mal kurz reden müssen. Ich weiß nicht, ob es ganz so brisant ist wie deine Weight Watcher-Geschichte, aber ich habe gelesen, es gibt ein Ranking gerade auf einer Seite, die sich mit den Anliegen von Expats, also von Menschen, die im Ausland leben und arbeiten, beschäftigt, gibt es ein Ranking der unfreundlichsten Städte der Welt.
Jetzt bin ich gespannt.
Rat mal, welche Stadt auf Platz 1 ist. Ich gebe dir einen Tipp.
Mainz.
Nein, wir sind auf jeden Fall, also ich weiß gar nicht, wo wir stehen, aber wir müssen mit bei den freundlichsten
Wobei
Städten.
Wobei es ging um Städte, nicht um Dörfer. Ich glaube, ihr seid nicht
eine
gelistet.
Eine unfassbare Frechheit. Aber so viel seid ihr verraten, es ist eine deutsche Stadt. Und was könnt ihr denn vorstellen? Also weltweit gesehen.
Also dem Klischee entsprechend würde ich jetzt sagen Berlin.
Nein. Habe ich auch gedacht, es ist tatsächlich München.
Nein.
München ist als die unfreundlichste Stadt auf dieser Seite gerankt worden.
Das verstehe ich jetzt aber tatsächlich nicht. Also empfindest du München als eine unfreundliche Stadt?
Nein, soweit würde ich nicht gehen. Aber du hast natürlich in München schon gesellschaftliche Gruppen, die selbst den Münchnern auf den Sack gehen. Und vielleicht kommt das daher. Also so der echte Münchner, ja, der hat einfach mit so diesem Schickimicki-Wesen, was da existiert, schon durchaus seine Probleme, die dann so von Boutique zu Boutique fallen.
Aber wenn ich jetzt an München denke, dann denke ich an eine Maßbier, an Wirtshäuser, wo die Leute in ihrem Erbrochenen liegen. Also da, ich habe eher so eine zünftige Vorstellung.
Ja, und das ist das echte
München.
Ich hätte
jetzt bei Berlin hätte ich gesagt, okay, das ist eine unfreundliche Stadt. Also als ich damals nach Berlin gezogen, ich habe 10 Jahre in Berlin gelebt, als ich da hingezogen bin, habe ich am Anfang gedacht, ui, das ist hier aber schon ein anderes Pflaster. Und die Berliner brauchen, also wenn du dann irgendwie mal so 3 Jahre in die gleiche Kneipe gegangen bist, dann gehörst du irgendwann auch irgendwie so ein bisschen dazu, aber es ist die Hemmschwelle schon größer. Deswegen war für mich ja auch der Kulturschock, von Berlin nach Köln zu ziehen, so gigantisch. Weil ich hatte ja plötzlich das Gefühl, hier in Köln sind alle irre.
Ja.
Da waren Leute, die haben dir an der Supermarktkasse freundlich guten Tag gesagt. Und ich weiß noch, am allerersten Tag hat mir jemand eine Vogelfeder aus dem Haar gepflückt im Supermarkt. Sie haben da was. Und da habe ich wirklich gedacht, oi. Also entweder sind die noch alle betrunken oder die nehmen Zeug, was nah an der Grenze wächst.
Ja, aber das Irre ist ja, ich habe Köln auch im Prinzip so erlebt, dass du sehr schnell Anschluss findest dort. Aber in diesem Ranking der unfreundlichsten Städte taucht tatsächlich auch Köln auf, und zwar an Platz 6. Ich kann ja mal ganz kurz hier, also Platz 1 der unfreundlichsten Städte München, dann Hamburg, dann Berlin. Wir sind immer noch bei deutschen Städten, die in diesem internationalen Ranking auftauchen. Dann Frankfurt, jetzt kommt mal Zürich, also mal eine Schweizer Stadt. Dann kommt Köln, dann Basel, ja auch Schweiz, dann Oslo, dann Stockholm und dann Vancouver. Das sind die.
Ja, aber das passt. Aber entschuldige mal, also ich weiß nicht, wo. Hast du die Liste jetzt irgendwie vom Evangelischen Kirchentag oder was? Die ist ja völlig verquer. Also das kann doch alles nicht sein.
Nee.
Unfreundliche Städte. Und wir reden immer noch von der Welt.
Ja, ja. Und die freundlichste Stadt, vielleicht das nur noch hinzugefügt, ist Malaga. Das ist das, wo das Eis herkommt.
Du bist mir auch so eine Rumrosine. Aber entschuldige mal, diese Liste ist ja völlig, also die ist ja völlig, völlig weltfremd.
Naja, gut.
Ich meine, geh doch mal in die großen Touristenstädte wie Venedig, Rom, London, wie unfreundlich die Leute da teilweise sind. Da kannst du doch nicht sagen, Zürich und was war nochmal die deutsche Stadt? Ich habe schon wieder vergessen.
Ja, München.
München?
Ja.
Ja, aber das passt doch gar nicht. Ich sag dir, woran es liegt. Weil wahrscheinlich in München einfach die meisten Menschen aus der ganzen Welt alkoholisiert irgendwo rumliegen zum Oktoberfest, haben die dann schlechte Erfahrungen an die Münchner, weil die halt sagen, bitte hören Sie auf, mir in meine Einfahrt zu kotzen.
Ja, oder es ist einfach auch bei München der CSU-Faktor, der da einfach auf den Tourismus durchschlägt, dass so ein das Söder abschreckt. Mit.
Das glaube ich
nicht. Nein?
Die CSU, das ist ein menschenfreundlicher Trachtenverein mit kultureller Anbindung.
Ja, und wo wir jetzt schon uns im politischen Bereich bewegen. Zitat.
Es war eine wahnsinnig aufregende Woche.
Oh, ja.
Es war eine spannende Woche. Es ist politisch so viel passiert. Und wir können an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal sagen, we have a Kanzler.
Habemus Friedrich.
Ja. Freust du dich über deinen neuen Kanzler Friedrich Merz, mein Lieber?
Na, ich hatte jetzt nun lang genug Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ob man sich wirklich auf sowas vorbereiten kann, das wage ich jetzt nochmal so als Frage in den Raum zu stellen. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Aber der Weg dahin war schon überraschend. Aber lass uns nicht jetzt über unsere Füße stolpern. Du wolltest ja am Tag vorher anfangen, so bei der Besprechung, ja? Also vor dieser Kanzlerwahl.
Ich wollte dich erstmal fragen, wie du dich mit deinem neuen Kanzler fühlst. Mir geht's auch, in diesem Podcast geht's nicht immer nur um harte Fakten. Hier geht's auch um das Gefühlige, das, was das Menschsein ausmacht. Aber ich habe schon an deiner Reaktion schon gemerkt, dir fehlen wieder jegliche Emotionen gegenüber unserem Kanzler Friedrich Merz. Deswegen gehen wir in die harten Fakten rein. Also, am Montag, also die Woche war spannend, Montag war Unterschriftenaktion für den aktuellen Koalitionsvertrag. Da hat man sich im Gasometer in Berlin getroffen und da war erstens Friedrich Merz noch gut drauf und ich fand seinen Vergleich vom Ort der Unterschriftenaktion hin zur Koalition, den fand ich schon mal ganz spannend.
Wir sind im Gasometer in Berlin. Viele von Ihnen kennen diese Örtlichkeit. Sie wird häufig für Veranstaltungen genutzt. Es ist ein Industriemuseum. Es erinnert an alte Zeiten der Industrialisierung und es ist gleichzeitig heute geworden ein Platz modernster Forschung und Entwicklung, modernster Büroarchitektur, ein Zukunftsstandort. Hier wird an der Zukunft gearbeitet auf dem Boden eines industriellen Denkmals. Was könnte besser Ausdruck verleihen, auch der Absicht unseres Koalitionsvertrages?
Also eine stillgelegte Industrieruine ist die Basis der nun kommenden Koalition. Ja. Das beruhigt mich.
Großartig,
oder? Ja, ganz toll.
Ich finde, Fritze hat einfach ein Talent dafür, die richtigen Worte und Bilder zu finden. Ich dachte auch wirklich, so eine alte Industrieruine, wo jetzt ein bisschen geforscht wird, aber eigentlich Leben findet da nicht mehr statt. Und das war für ihn die ideale Metapher für Deutschland. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht hat die SPD noch mal eine andere Vision für diese Regierung. Und deswegen hören wir mal, was die Vision von Lars Klingbeil für diese neue Koalition ist.
Diese Regierung muss erfolgreich sein. Sie wird das schaffen mit Teamplay, mit Mut zur Entscheidung und mit mehr Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger. Und wir wissen, Vertrauen entsteht nicht durch Ankündigung, sondern durch Taten. Und deswegen haben wir auch die klare Verabredung, dass diese Regierung zügig mit der Arbeit beginnt, dass wir Deutschland auf einen Wachstumskurs bringen wollen, dass wir investieren wollen in die Zukunft, dass wir für mehr Sicherheit sorgen wollen und dass wir fest verabredet haben, das Leben der Menschen in unserem Land einfacher zu machen, konkret, spürbar und entschlossen.
Darf ich dich was fragen, Philipp?
Ja.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Regierung ihre Arbeit beginnt mit mehr Vertrauen in die Bevölkerung?
Ja.
Sie wird das schaffen mit Teamplay, mit Mut zur Entscheidung und mit mehr Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger.
Also die haben mehr Vertrauen in uns, ja, als die letzte Regierung.
Weil das ist das Neue. Ja, es wurde uns ein Politikwechsel versprochen und den bekommst du jetzt auch. Und die gute Nachricht ist, die Politiker vertrauen wieder dem Wähler. Das war ja lange Zeit anders. Zu Recht. Und das ist doch schon mal gut. Ja. Also die SPD, du merkst, hat eine klare Vision für diese Koalition. Und was ich so spannend fand, beide Ansagen, sowohl Merz als auch Klingbeil, waren unglaublich blutleer.
Ja.
Wir wollen das Leben für die Leute besser machen. Wir starten jetzt richtig doll durch. Ja, wir sind hier in einer alten Industrieruine. Das ist ja der richtige Rahmen für die neue Ausrichtung.
Also, wenig Feuer.
Ich meine, man hat viel über die Ampel gemeckert, aber der große Aufbruch war das an der Stelle für mich auch noch
nicht. Es ist immer noch nicht so dieser Vibe, den dieses Selfie damals hatte, was die da veröffentlicht haben. Ja, wo du so das Gefühl hast, hier beginnt wirklich was Großes Neues, dass es jetzt am Ende nicht ganz so groß und neu geworden ist. Das steht wieder auf einem anderen Blatt, aber das ist doch schon sehr analog, so vom Feeling her. Das ist noch irgendwie so das Druckerlochpapier unter den Reden. Die alte Bundesrepublik schimmert hier so ein bisschen durch.
Absolut.
Ja, aber sie haben Vertrauen in uns. Wie stehst du denn zu Lars Klingbeil?
Ich trau ihm nicht.
Nee, oder? Das ist so einer, der wirkt so harmlos, aber ich glaube, der Name ist Programm.
Der Klingbeil ist die Guillotine der SPD.
Und über diese Klinge muss nun in der SPD der ein oder andere springen.
Ja, das, ich würde eher sagen, da rollt der ein oder andere Kopf.
Ja, ist ja schon. Aber da kommen wir auch noch zu.
Was schon noch interessant war, und wir sind immer noch am Montag, wir sind an dem Tag vor der großen Kanzlerwahl. Mhm. Und deswegen finde ich es nochmal ganz spannend, wie an diesem Montag der zukünftige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Friedrich Merz, über seine neue Regierungstruppe spricht.
Die Koalitionsverhandlungen haben ja insgesamt gut 4 Wochen gedauert, die Sondierungsgespräche vorher etwa 2 Wochen. Viele von uns haben sich erst in dieser Zeit persönlich näher kennengelernt. Ich kann das für mich sagen, aber ich glaube, ich sage das auch für alle anderen, die daran beteiligt waren in dieser Gruppe der 19. Es war mit der Zeit eine immer engere, eine immer kollegialere und auch eine immer vertrauensvollere Zusammenarbeit, die wir gefunden haben und die dann auch zu diesem Koalitionsvertrag geführt haben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns gelingt, ab morgen unser Land kraftvoll, planvoll, vertrauensvoll zu regieren.
Ja, und was man so hört, wollten sie auch voll gesoffen regieren. Weil ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Friedrich Merz hat wohl im Kofferraum seines Wagens ein 10-Liter-Fass mit Bier aus dem Sauerland mitgebracht.
Ja, wobei, das muss man sagen, also ich habe das auch gelesen, aber ich sag mal, für das Kabinett ja jetzt ein 10-Liter-Fässchen.
Habe ich auch gedacht, ist nicht viel, ne?
Das ist nicht viel, entschuldige mal.
Das sind 20
mal,
große Bier.
Aber hier in Köln würdest du aber 20 von den Fässchen brauchen.
Naja gut, ihr habt ja so kleine Gläser da, aber wenn du jetzt mal so ein ordentliches 0,5 Glas hast, ja, da ist ja, wenn ich richtig gerechnet habe, sind da 20 große Bier und dann ist das fast leer.
Allein die Tatsache, dass Merz irgendwie schon mit so einem 10-Liter-Fässchen da, das zeigt ja schon wieder seine Knickrigkeit.
Ja, absolut, weil Boris Pistorius, der haut ja ordentlich was weg, was man so hört.
Und der nimmt auch noch was für die Truppe mit. Ja,
einfach mal Gerüchte verbreitet.
Also, die Stimmung, man merkt, die Stimmung war an dem Tag, an diesem Montag noch richtig gut. Ich hatte fast schon ein bisschen, als ich es jetzt nochmal gehört habe, fast so ein bisschen auch Mitleid mit Friedrich Merz, weil ich dachte, naja, wenn du wüsstest, was dir am nächsten Tag blüht, dann hättest du vielleicht mal weiß ich
60 Liter Fässchen Bier mitgenommen.
Ja. Aber interessant ist an diesem Montag schon, wie Lars Klingbeil, die Guillotine der SPD, jetzt sein Team vorstellt. Und da möchte ich jetzt um Folgendes bitten. Ich möchte, dass jeder zu Hause sich jetzt einfach die ganze Zeit mal im Kopf bildlich Saskia Esken vorstellt und dann zuhört, wie Lars Klingbeil die Mannschaft der Zukunft beschreibt.
Sehr geehrte Damen und Herren, die SPD stellt ein Team auf, das unser Land nicht nur regieren will, sondern das es gestalten will. 6 Frauen und 3 Männer. Mit unterschiedlichen Perspektiven, von der Ausbildung bis zum Staatsexamen, von jung bis erfahren, Migrationsbiografien von Ost bis West und Bund und Land.
Das klang nach allem, nur nicht nach Saskia Esken, oder?
Nee, absolut. Ja, ich meine, Esken, müssen wir nicht drüber reden, hat ja nun kein Ministeramt mehr bekommen, obwohl sie eins wollte, so hört man zumindest. Und ich habe das Gefühl, diese durchaus beeindruckende Frauenquote, im Grunde vorbildlich und löblich, Die ist aber möglicherweise der Geschlechterablasshandel dafür, dass er Saskia Esken abgesägt hat.
Ich glaube, es ist noch viel schlimmer, ja. Aber wir hören vorher, bevor wir da jetzt drauf eingehen, hören wir noch mal einmal, was Saskia Esken selbst zur neuen Personalaufstellung der SPD sagt.
Und es freut mich wirklich, dass wir in gemeinsamer Abstimmung erreicht haben, dass eine sozialdemokratische Kabinettsliste präsentiert werden kann, die gleichermaßen Erfahrung und Erneuerung abbildet. Und es ist uns besonders wichtig, eine gute Repräsentanz der unterschiedlichen Generationen und Biografien, natürlich von Frauen und Männern, von Ost und West und von Menschen mit Migrationsgeschichte zu ermöglichen. Ich bin überzeugt, wenn wir das Vertrauen in die Regierung, in die Demokratie wieder erreichen wollen, wieder erarbeiten wollen, dann kommt es auch darauf an, dass die Menschen sich in Deutschland von dieser Regierung sichtbar vertreten fühlen.
Ja, da hat sie inhaltlich natürlich recht.
Sie ist die Einzige, die tatsächlich sich konkret um den Bürger bemüht. Sie ist die Einzige, die irgendwie eine Form von politischer Ansprache hält, die über das klassische Phrasenklatschen drüber hinausgeht, oder nicht?
Ja, im Grunde schon.
Also ich finde es schon extrem spannend, dass ein Typ wie Lars Klingbeil aus dieser ganzen Nummer so behende rausmarschiert und Saskia Esken so übrig bleibt.
Ja, du, irgendeiner muss im Regen stehen bleiben. Und das hat Klingbeil ja sehr geschickt gemacht, indem er nach dieser verlorenen Wahl sehr schnell alle Zügel, die es da so gab in der Sozialdemokratie, die da so rumflatterten, nach diesem miesen Ergebnis in die Hand genommen hat und sich selbst jetzt zum starken Mann der SPD ernannt hat.
Okay, aber warum hat Saskia Esken dann keine Zukunft in der Führung der SPD? Weil sie keine gute Politikverkäuferin ist?
Ich glaube, das ist der Grund. Man hat gesagt, irgendeiner muss diese Niederlage nach Hause gehen, schieben wir das mal der Esken aber zu.
Okay, aber nach dem, was wir jetzt heute schon gehört haben, finde ich, dass weder Friedrich Merz ein guter Politikverkäufer ist, noch Lars Klingbeil.
Ja, aber du vergisst eine Sache. Das sind Männer.
Ja.
Männer kommen ja immer durch mit ihren Unzulänglichkeiten, wohingegen Frauen sehr schnell abgesägt werden. Das ist eine dieser großen Ungerechtigkeiten, gerade im Politikbetrieb eben auch, dass einfach wirklich eine ganze Menge unfähiger Männer sich sehr, sehr viel länger halten können, als das Frauen tun können, die sich ab und zu mal was haben zu schulden.
Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Saskia Esken die einzige an diesem Tag war, die, sagen wir mal, noch den Anstand hatte in der SPD, sich zumindest bei Olaf Scholz zu bedanken.
Mir ist es ein Anliegen, bei all dem Blick nach vorne die Person nicht außer Acht zu lassen, die uns den Weg bis hierher geebnet hat. Olaf Scholz. Olaf Scholz hat dieses Land als Bundeskanzler sicher und souverän durch schwierige Krisen geführt. Ihm gebührt mein großer Dank und jeder Respekt für seine Leistungen, die er für unser Land erbracht hat.
Oh, oh. Das ist,
da haben ja wirklich nicht alle geklatscht. Merz auf der Bühne auch nicht.
Ja, und dann hat ja die Esken auch noch das hier gesagt.
Und wir werden ihm heute im Bendlerblock einen würdigen Abschied gestalten.
Ja, gut, dieser letzte Satz klang für mich wieder so ein bisschen nach Guillotine.
Das stimmt.
Ehrlicherweise.
Das stimmt.
Aber es haben wirklich nicht alle geklatscht auf der Bühne. Söder und Merz auch nicht. Und ich finde, dass Saskia Esken wirklich die einzige an diesem Montag war, die noch so ein bisschen Würde in der SPD hatte.
Ja, und das lag natürlich daran, dass sie nichts mehr zu verlieren hatte. Das wusste sie auch. Und deswegen konnte sie Anstand zeigen und dem Olaf Scholz danken. Alle anderen wollten überhaupt nicht mehr assoziiert werden mit dem Verlierer Scholz und wollten da Abstand halten. Ja, Klingbeil ja genauso. Ich fand das schon ein bisschen arm.
Ich fand die Veranstaltung tatsächlich, diese Unterschrift unter dem Koalitionsvertrag, diese ganze Veranstaltung da, ich fand die erschreckend blutleer.
Total. Also du hast überhaupt nicht das Gefühl, dass hier die Bock haben, jetzt durchzustarten und mal irgendwie wirklich einen Gang hochzuschalten und jetzt zu sagen, hier, jetzt geben wir mal richtig Gas oder schaltet mal runter. Aber du weißt, was ich meine.
Da muss man sagen, damals bei der Ampel, da waren richtig gute Vibes drin. Du erinnerst dich, geile Selfies, zusammen über die Straße gelaufen, da hatte man das Gefühl, wow, da kommen die Backstreet Boys. Na gut, das hat dann eine Woche gehalten, aber die Stimmung... Ja, also die Stimmung.
Ja, aber das ist vielleicht auch eine Strategie, Philipp. Einfach gar nicht mit so viel Euphorie reingehen, weil du weißt ja, von diesem niedrigen Niveau an Euphorie kann es erstmal nicht mehr so viel runtergehen und auch selbst kleine Veränderungen nach oben wirken auf einmal sehr krass.
Ja, aber also Das ist, also so kann man ans Leben rantreten, aber dann kann man es im Prinzip eigentlich auch ein bisschen sein lassen. Ich weiß nicht, aber ich finde alleine schon die Titel der Koalitionsverträge. Damals, die Ampel, was war der Titel? Fortschritt wagen. Mhm. Da war so eine Kraft drin, aber auch eine Ängstlichkeit. Schon, also im Titel war ja schon so eine Form von Zerrissenheit.
Oh nein, ich würde sagen, es ist Mut. Wagen, etwas wagen.
Fortschritt wagen.
Ja, na klar, wir wagen also jetzt.
Fortschritt wagen. Fortschritt ist doch nicht aufzuhalten. Fortschritt kann man doch nicht wagen.
Also bitte, natürlich kann man Fortschritt wagen. Die Frage nur, wohin schreitest du fort? Aber ich finde, wenn je nachdem, wie du es liest, wenn du das natürlich so sagst wie du, Fortschritt wagen, dann klingt es natürlich vorsichtig. Aber wenn du so wie ich sagst, Fortschritt wagen, dann ist das so, hier, wir schreiten voran, wie Gandalf ja,
so,
in Herr der Ringe.
Dann bin ich mal gespannt, wie du mir jetzt den Koalitionsvertrag-Titel der aktuellen Koalition verkaufst, denn der heißt Verantwortung für Deutschland.
Ja, das geht gar nicht. Tut mir leid, das ist so ein absolutes Nichts. Ich glaube, wenn du bei ChatGPT eingibst, gib uns mal einen guten Titel für einen Koalitionsvertrag, ohne ChatGPT irgendeinen Inhalt zu nennen, wird Besseres ausgeworfen als das.
Ein redaktioneller Hinweis, Herr Mann hat recht. Die KI schlägt vor, weiter so, aber besser.
Also Verantwortung für Deutschland, das ist ja im Prinzip, das ist ja quasi die Mindestanforderung an den Job, den sie jetzt haben.
Genau.
Und das ist ihre Vision.
Verantwortungslos Gas geben, das wäre mal ein geiler Titel für einen Film.
So,
oder?
Ja.
Das wäre viel besser.
Ja, genau. Verantwortungslos Gas geben ist ein super. Was wären noch tolle Koalitionstitel?
Rambo Zambo,
ja. Ja.
Das ist doch auch was Merz anspricht, oder? Oder natürlich, man startet mit einem Zitat von Reinhard May und sagt, im Sinne auch von Friedrich Merz, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Oder was ich auch einen super Titel für einen Koalitionsvertrag gefunden hätte, wäre jeden Tag Kehrwoche. Weißt du, dass man auch nochmal, weil das ist ja auch immer noch so ein Vorurteil, dass die Deutschen so faul sind, dass man das vielleicht nochmal so ein bisschen reinbringt. Ihr müsst wieder arbeiten, ab sofort ist jeden Tag Kehrwoche. Ja, und wir haben jetzt über die Figuren beim Koalitionsvertrag gesprochen, aber haben wir noch nicht angesprochen.
Ich vermisse ihn schon.
Und das ist Markus Söder. Der war natürlich auch da und der hat nochmal ganz spannend beschrieben, wie er seine Rolle in der zukünftigen Koalition sieht.
Wir als CSU, das darf ich versprechen und ich hoffe, das hat man in den Verhandlungen gemerkt, wir wollen ein konstruktiver Partner sein und bleiben. Wir wollen, dass unser Land vorankommt. Es geht nicht nur um die einzelnen Parteien, es geht schon um unser gemeinsames Land. Mhm. Wir werden auch den Blick immer wieder wachsam, also ich persönlich, bin ja sozusagen auch von außen und werde deswegen auch immer wieder mal den Blick außerhalb der Blase drauf richten, damit auch neben den Bäumen der Wald gesehen wird.
Weißt du, was ich mich da gefragt habe, als ich das gehört habe? Von was für einer Blase spricht er? Ist das die Blase der bayerischen Landesfürsten mit hohen Cholesterinwerten? Oder was für eine?
Ich glaube, das ist die Schafsblase, in der er seine Cola Zero durch die Gegend schleppt.
Unfassbar. Und vor allem, was heißt das? Einerseits sagt er, es geht um unser gemeinsames Land. Andererseits sagt er, er guckt so ein bisschen von außen drauf. Aha, wieso das? Ist Bayern jetzt irgendwie nicht mehr in Deutschland? Guckt er von außen? Was für ein Außen?
Er ist so ein bisschen wie Wolfram Weimar, den wir letzte Woche besprochen haben. Er hat so ein bisschen den langen Blick.
Ja. Weißt du? Hast recht. Ja.
Markus, und jetzt, wo wir es gerade gehört haben, ist mir bewusst geworden, ich glaube, wenn die Leute sagen, München ist die unfreundlichste Stadt der Welt, dann denken sie wahrscheinlich an Markus Söder.
Das sag ich doch, der CSU-Faktor, der zieht die Stadt runter.
Der CSU-Faktor, da diskriminierst du ja wieder eine ganze politische Gruppe.
Ja, aber gibt es andere Politikerinnen und Politiker in der CSU außer Markus Söder
von Belang? Naja, es gibt noch Andreas Scheuer, der ist immer gut gelaunt.
Ich habe gesagt, von Belang. Und bei Söder ist der Belang schon sehr eingeschränkt.
Dorothee Bär lächelt immer und hat, und was hat sie Cem Özdemir jetzt zur Amtsübergabe geschenkt?
Weiß ich nicht, was hat sie ihm geschenkt?
Ein Lego-Raumschiff.
Nicht im Ernst. Ja, stimmt, die Dorothee Bär soll ja jetzt Söderchens Mondfahrt organisieren.
Richtig. Das ist ihr. Und sie hat ja das Ministerium jetzt von Cem Özdemir übernommen Und dem hat sie zum Abschied einen Lego-Bausatz für ein Raumschiff geschenkt.
Das ist ja.
Siehste, also es gibt sie noch, die positiven Seelen in der CSU, bis auf Markus Söder. Und wir kommen jetzt zum Schluss zu diesem Montag, denn an diesem Montag konnte man, wenn man genau hingehört hat, schon merken, dass es da durchaus auch noch Unausgesprochenes zwischen den Duellanten gab. Denn an dieser Stelle hören wir einmal, was Markus Söder über seine Ministerposten in dieser Koalition sagt.
Wir als CSU, wir stellen auch die einzigen drei Bayern als Bundesminister, nur so nebenbei. Und deswegen glaube ich, ist das eine gute Kombination, die hier stattfindet.
Das ist ihm ganz wichtig, ne? Dass er nochmal irgendwie die bayerische Fahne, die weiß-blaue hochhält an der Stelle.
Richtig. Und darum ist jetzt so spannend zu hören, was Saskia Esken dazu sagt.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja jetzt schon Tradition, dass Markus Söder mich zu einer Replik herausfordert. Deswegen will ich sagen, andere Minister als aus Bayern könnt ihr auch nicht benennen. Aber das sei mal dahingestellt.
Manöverkritik. Wir haben auch wieder Feedback bekommen in dieser Woche. Und eine E-Mail, die uns zugegangen ist an unsere E-Mail-Adresse hallo@grundlosgutelaune.de, an die ihr euch alle auch wenden könnt übrigens. Diese E-Mail kam von René und er hat sich geäußert zu der Anzahl der Ministerposten der SPD. René hat geschrieben: Es geht mir um Folgendes. Nach den Koalitionsverhandlungen hört man im Moment häufig, wie es denn sein könnte, dass die SPD mit 16% 7 Minister bekäme. Auch habt ihr die Sache erwähnt. Aber ich finde, dass man das Zahlenspiel so machen müsste. Die Union hat 28%, die SPD 16%, Verhältnis 1,75. Das Verhältnis der Ministerien ist 10 zu 7, ist gleich 1,43. Hätte die Union einen mehr, 11 zu 6 wären es 1,833. Insofern hat die SPD tatsächlich verhältnismäßig mehr Posten, aber gerade so im Grenzbereich. Diese immer wiederholte Aussage hat null Nachrichtenwert und auch satirisch ironisch nicht. Es bleibt einfach nur haften, die SPD hat so viele Posten nicht verdient, womöglich gar keine, und die CDU ist einfach nur zu doof und lässt sich über den Tisch ziehen. So, konntest du das nachvollziehen mathematisch, was René uns geschrieben hat?
Ja. Ja, also ich glaube, das unterscheidet uns beide so ein bisschen. Ja. Ich habe einfach ein Faible für Fakten.
Ja. Gut, aber sagen wir mal so, rein rechnerisch ist ja immer noch was anderes als rein faktisch. Ja, also wenn...
Wieso?
Naja, wenn...
Entschuldige mal, er hat es doch wunderbar anhand der Zahlen erklärt, warum die Anzahl der Ministerposten für die SPD durchaus realistisch ist.
Ja, als ob in der Politik immer alles so ganz logisch nach Zahlenbeispielen und nach Rechnungen erfolgen würde. Es geht doch auch so.
Ja, entschuldige mal, wenn der Koalitionsvertrag Verantwortung für Deutschland heißt, da blüht bei mir jetzt nicht unbedingt die Fantasie.
Touché, touché. Also vielen Dank, lieber René, für dieses mathematische Beispiel jetzt, wo wir auch mal falsch lagen, wir zwei, ja, dass wir uns da so weit rausgewagt haben. Ich glaube übrigens, dass du es gesagt hast. Dass das ja so unverständlich wäre.
Ich habe voll in die Grütze gegriffen und jetzt in dieser kurzen Passage gerade dir den schwarzen Peter zugestellt.
Ja, wie ich das von dir nicht anders.
Aber ich dachte, das war so ein bisschen unsere Verabredung.
Ja, natürlich, ja. Vor Beginn dieses Projekts, dass ich immer die Arschkarte habe, ja. Apropos Arschkarte. In der letzten Folge hast du natürlich auch das Thema aufgebracht, wie läuft's mit unserem Podcast weiter? Also natürlich läuft er weiter, aber könnt ihr euch da draußen vorstellen, ein Abo abzuschließen? Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr Werbung akzeptiert? Kennt ihr vielleicht jemanden, der werben möchte bei uns? Da kam sehr viel Feedback. Ich habe das noch nicht alles durchgearbeitet, aber so eine Grundtendenz habe ich jetzt mal so in einer groben, naja, sagen wir mal rudimentären, empirischen Anschauung getätigt. Und zwar sieht so aus, dass die Leute Abo nicht so gut fänden, aber mit Werbung klarkämen.
Das absolut. Also ich habe mir natürlich unsere Zuschauerpost komplett durchgelesen.
Natürlich.
Auch das unterscheidet uns beide so ein bisschen.
Das ist unfassbar.
Aber ich kann deine Tendenz bestätigen.
Ja, du Spötter. Vielen Dank. Aber ich warte lieber, bis mir das der René nochmal durchgerechnet hat.
Zitatort. Oh Mann, ey, ich werde dir heute Abend einfach wieder 200 Entschuldigungs-SMS schicken, weil ich mich in unserem Podcast heute mal wieder völlig daneben benehme.
Ich bin nicht anders
gewohnt. Aber es liegt einfach auch an meinen Emotionen, denn das war so eine emotionale Woche. Wir haben jetzt vorhin im ersten Zitatort so ein bisschen den Montag verarbeitet und gemerkt, die Stimmung war eh schon so ein bisschen Die grundsätzliche Energie war auch eher Und dann kam der Dienstag. Mhm. Während also Tobi völlig ahnungslos bei seinem Hausfriseur sich die Locken hat drehen lassen, ja, ist in komplett Deutschland die Welt zusammengebrochen. Kurzzeitig sind die Börsen abgestürzt und das alles nur aufgrund einer Nachricht.
Die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet und ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Mitgliederzahl 630, abgegebene Stimmen 621, ungültiger Stimmzettel 1. Mit Ja haben gestimmt 310 der Abgeordneten, mit Nein haben gestimmt 307, Enthaltungen 3. Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht gewählt.
Ich muss übrigens an der Stelle den Leuten, muss man vielleicht sagen, das war Julia Klöckner eben. Und man soll sich ja nicht über die Optik von Politikern irgendwie da jetzt despektierlich äußern und das will ich auch gar nicht tun, gerade auch nicht, wenn es um Frauen geht, um Gottes Willen, aber was mich irritiert hat, war ihre Frisur. Und weißt du warum? Sie hat sich da so eine Locke irgendwie gedreht oder was und die wackelte die ganze Zeit. Das hat mich total nervös gemacht. Mhm. Meine Frau sagte dann ganz frech, die sieht aus, als sei sie gerade vom ABBA-Musical gekommen. Also hast du das auch gehabt, dieses Empfinden, dass da diese Locke sehr stark gewackelt hat an dieser Stelle, wo sie das verlesen hat? Und hatte ich das nicht auch am Ende so ein bisschen irritiert?
Nein, aber ich hatte eh noch nie einen wirklich emotionalen Bezug zu den Locken von Julia Klöckner. Und um dich ganz kurz zurück in die Realität zu führen, mein kleiner gefiederter Freund. Entschuldige mal, der Merz ist gerade nicht zum Kanzler gewählt worden. Ja. Und du quatscht über die Locken von Julia Klöckner.
Ja, das sind die entscheidende Dinge. Ja, ich meine, klar.
Entschuldige mal, du bist doch wirklich kurz vor exklusiv bei Frauke Ludewig. Dann mach doch da den Außenreporter. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ich spiele hier ein historisches Zeitdokument vor. Das belegt, dass das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland jemand bei der Kanzlerwahl durchgeknallt ist. Und die erste Sorge, die du hast, sind die wackelnden Locken von Julia Klöckner.
Ja, da siehst du mal, was mich beschäftigt noch auf ganz vielen Ebenen drunter. Weißt du, das obere, so diese ganze, was da passiert politisch, das nehme ich natürlich einfach so mit. Das ist bei mir einfach, das kann ich intellektuell einfach so wegverarbeiten. Aber wenn da wirklich sowas passiert, dass eine Locke wackelt, das finde ich auf einer profunden Ebene echt beunruhigend. Wo keine Locke gewackelt hat, das war bei Friedrich Merz.
Nee.
Der hat sich ja gar nicht bewegt.
Und jetzt wird's nämlich ein bisschen spannend, weil man hat gemerkt, dass die Kollegen das Ergebnis schon vorher kannten.
Ja.
Ich habe ja, während du da bei deinem Friseur warst, habe ich ja wirklich live im Livestream von Phoenix gehangen und man sah, kurz bevor Julia Klöckner diese Aussage getroffen hat, merkte man, es gab eine Unruhe im Saal und es war klar, die kannten das Ergebnis schon. Und was ich ganz spannend fand, Friedrich Merz saß an seinem Platz, hatte einen Zettel vor sich und hat exakt die Zahlen aufgeschrieben, wer für ihn gestimmt hat, wer gegen ihn gestimmt hat, wer sich enthalten hat und so. Der hat also alles dabei notiert und man muss sagen, es war ein historischer Moment in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Es war wirklich so, Minuten später sind die Börsen in Deutschland um 3-4% abgestürzt und das alles, weil 18 Leute gesagt haben, nö.
Also jetzt muss man nur sagen, kurzfristig sind die Börsen abgestürzt. Ich glaube, es ist dann wieder ein Stückchen auch wieder nach oben gegangen. Ja, und
es hat sich im Laufe des Tages gefangen, natürlich, aber es war schon ein besonderer Moment.
Ja,
und meine Frage an dich wäre ja an der Stelle, glaubst du, dass die Verweigerer alle aus einer Partei kamen? War das gleichmäßig verteilt? Was ist deine Theorie?
Ja, wir werden es ja nie erfahren. Also ich glaube, gleich verteilt weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall waren das nicht nur Sozialdemokraten. Ich glaube, das waren auch frustrierte Unionsabgeordnete, die da irgendwie saßen und bestimmte Dinge eben auch da am Merz eben nicht so pralle fanden. Und sich vermutlich gedacht haben, komm, der soll ein bisschen den Dämpfer bekommen. Aber ich würde mal behaupten, weder die Sozis, die nicht für ihn gestimmt haben, noch die Unioner, die nicht für ihn gestimmt haben, haben geglaubt, dass das tatsächlich dazu führt, dass er im ersten Wahlgang scheitert. Ich glaube, die waren dann schon ein bisschen geschockt, dass das so weit gekommen ist, oder? Was meinst du?
Naja, für mich kommt jetzt noch die nächste Frage an dich. Hast du dich gefreut Oder hast du gesagt, oh Gott, was für ein Schaden für die Demokratie?
Oh, das war ein ambivalentes Gefühl, das da durch meinen Körper jagte, kann ich dir sagen.
Ach, also, komm.
Nee, ganz im Ernst.
An so einer Stelle, also entschuldige.
Nein, nein, nein.
An so einer Stelle, entweder sagt man, jawohl, endlich nein. Hat er mal einen von Latz gekriegt, oder man sagt, um Gottes Willen, seid ihr denn irre?
Ich habe beides gesagt. Also das war wirklich
ach,
so.
Komm.
Nein, ganz im
also,
Ernst.
Ein Typ, der mir vor 2 Minuten noch erzählt hat, dass ihn am meisten die Locken von Julia Klöckner fasziniert haben, will mir 5 Minuten später erzählen, dass er ein ambivalentes Gefühl hatte, als Friedrich Merz an seiner Kanzlerwahl gescheitert
ist. Also hier, um mal eins klarzustellen, die Locken von Klöckner haben mich nicht fasziniert, sondern unangenehm irritiert. Aber um jetzt mal auf die eigentliche Sache einzugehen mit Merz. Da schlagen ja immer 2 Herzen in meiner Brust. Das eine ist der Mensch, der Tobi. Das andere ist der politische Beobachter. Ja. Und der politische Beobachter hat erstmal gesagt, Mensch gut, da hat der Merz nochmal einen von Buch gekriegt. Das war letzten Endes auch so ein bisschen das Signal, hier Fritze, so leicht wird das alles nicht, wie du dir das vorstellst. Und zum anderen hat aber der Mensch gesagt, um Gottes Willen, es ist eh schon so viel politisches Chaos in der Welt. Jetzt auch noch das, ja, historisch, der Erste, der scheitert in diesem Wahlgang zum Kanzler. In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, das ist halt eigentlich schon krass. Und ich habe im Ernst, das jetzt auch noch, das war so das Erste, was mir durch den Kopf gejagt. Also beides, wirklich beides. Also. Du nicht. Ja, was war denn dein Gefühl?
Für mich war, mein erster Gedanke war, wunderbar, endlich kommt dieser Typ jetzt auch mal wieder an seine Grenzen.
Ja, so legitim.
Endlich wird ihm auch mal wieder aufgezeigt, dass das nicht so immer weitergeht. Man kann sich nicht kurz vor der Wahl, einen Tag vor der Wahl hinstellen, alle möglichen Leute beschimpfen und sagen, die ganzen linken Spinner und alles Scheiße und dann irgendwie sich wirklich auch mit Lügen in dieses Amt putschen und dann auch noch erwarten, dass alle applaudierend dastehen.
Ja, und mit
Nein, das war der richtige Warnschuss für Friedrich Merz. Ja. Und es ist gut, dass er mit diesem Makel in seine Regierungszeit reingeht. Denn das Verklären der politischen Zustände übernimmt die CDU ja selber. Also die erzählen ja nun schon seit Wochen, wie toll das alles ist, wie geil das wird und Deutschland noch nie so schön, während sie uns jetzt 3,5 Jahre quasi, ich meine, die Ampel war auch wirklich eine grottenschlechte Regierung, aber ich sag mal, dieses permanente Denunzieren und auch dieses persönliche Runtermachen aus der CDU gegenüber der Ampel, das hat schon auch sehr viel in Deutschland vergiftet und deswegen hat es schon auch was mit Karma zu tun.
Ja.
Dass er jetzt einen kräftigen Schuss vor den Bug bekommt.
Also ich finde, dass deine Meinung, dass das, was du empfunden hast, durchaus legitim ist. Wie gesagt, auch das jagte mir natürlich durch den Körper. Auf der anderen Seite ist da halt wirklich so dieser harmoniesüchtige Tobi, das Menschlein, das halt sagt, um Gottes Willen, jetzt nochmal mehr Unruhe und nochmal hin und her und hey Kack. Und insofern, aber ging es ja nicht nur mir so. Also es war ja schon so, dass schon viel Aufruhr da auf dem Parkett war.
Ja, ganz interessant fand ich zum Beispiel auch die Einschätzung der Reporter. Und da ist mir eine vor allen Dingen sehr hängen geblieben. Wir hören mal rein.
Aber es ist schon für Friedrich Merz ein Rückschlag, der ja zumindest im politischen Berlin etwas nachhallen wird.
Ja, und auch extrem frustrierend, wenn man sich anguckt, wie viel Energie er reingesteckt hat in das Ziel, Bundeskanzler zu werden.
Der Ärmste, oder?
Da hat der Reporter tatsächlich, ohne es zu merken, eine sehr, sehr wahre Aussage getroffen. Alles, was Merz bisher so politisch erreicht hat, war extrem mühsam, weil eigentlich außer Friedrich Merz niemand Friedrich Merz toll findet.
Richtig. Aber ich finde es, also erst zum einen finde ich sehr schön, dass Reporter inzwischen wirklich auch Mitleid mit Politikern haben. Das ist nochmal eine neue Stufe der Empathie in diesem Land, die ich auch grundsätzlich begrüße. Aber was ich auch so spannend finde, für Merz war das doch eigentlich Alltag. Ich meine, wie viel Anläufe hat er gebraucht, damit ihn in der CDU irgendjemand haben will?
Ja, Friedrich Merz ist so ein bisschen wie Internetwerbung, weißt du, wo du draufklickst und ab diesem Zeitpunkt kriegst du ständig immer wieder diese Werbung angezeigt. So ist er. Das ist irgendwie, dass die Leute irgendwann sagen, okay, komm, in Gottes Namen, dann mach's halt. Das ist das Gefühl, was ich, das wäre auch ein gutes Motto für ihn. In Gottes Namen, dann mach's halt.
Ja. So. Und dann, um dieser Moment war ja schon peinlich für ihn, aber um dem Ganzen auch noch die Krone aufzusetzen, saß Angela Merkel, seine Nemesis per se, ja, saß oben auf der Bank. Er war kurz vor dem Kanzlerstühlchen, dachte, jetzt kommt mein triumphaler Moment. Und dann sieht die Angela, wie er nicht gewählt wird. Und das Geniale ist, sie ist danach auch gegangen und hat gesagt, sie hat heute keine Zeit mehr. Ja. So.
Wo man sich fragt, was hat die denn noch vor? Also die hätte doch bestimmt das 10 Liter Fässchen mitgetrunken.
Nein, die hatte Kartoffelsuppe. Die wollte noch für Joachim Kartoffelsuppe machen. Und das war dann auch schon 11. Halb 12 essen die pünktlich, sind ja inzwischen auch Rentner. Da kann das schon mal schnell gehen. Jetzt gibt's viele Diskussionen darüber im Moment natürlich. Waren es die Sozen? War die CDU? Wir haben es auch schon ein bisschen versucht zu analysieren. Ich glaube auch, es gibt für beide Parteien gute Gründe. Es gibt die unterschiedlichsten Theorien. Ja. Die eine Theorie besagt, dass es Leute in der CDU waren, die unzufrieden sind und vor allen Dingen auch mit der Personalie Jens Spahn unzufrieden sind. Dann gibt es die Theorie, dass es Leute aus der SPD waren, die mit Friedrich Merz noch eine Rechnung offen haben, weil er im Bundestag mit Nazis paktiert hat. Ja. Beziehungsweise es gibt die Theorie, dass es eine Rache an Lars Klingbeil war, weil er Leute wie Saskia Esken. Also es gibt verschiedene Theorien. Und dann ist aber noch ein Zitat aufgetaucht und das fand ich nochmal sehr spannend im Kontext dieses ersten Wahlganges, denn das ist das, was der Kollege Mittelberg über den Ablauf gesagt hat.
Muss man dazu sagen, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union.
Ich glaube auch, dass dem einen oder anderen heute Morgen gar nicht bewusst war, dass es dann nach dem ersten Wahlgang nicht gleich einen zweiten Wahlgang geben würde, sondern dass das Wahlprozedere sich möglicherweise über mehrere Tage dann hinzieht.
Das ist auch schön. Einfach mal zu unterstellen, die haben gedacht, komm, die wussten gar nicht, wie das funktioniert, was sie jetzt zu machen haben und wozu das führen kann. Ja.
Aber es belegt ja so ein bisschen die Theorie, dass man davon ausgeht, dass es um eine Watschen gehen soll.
Ja, Denkzettel, definitiv. Ich glaube, das ist so.
Glaubst du das auch?
Ja, natürlich. Also da bin ich mir ganz sicher. Und es wird mit Sicherheit auch Abgeordnete gegeben haben, die gesagt haben, ich kann mit gutem Gewissen keinen Friedrich Merz wählen. Und die dann so im zweiten Wahlgang das wirklich nur zähneknirschend gemacht haben, um jetzt im Prinzip da nicht jetzt komplett nochmal die Demokratie ins Wanken zu bringen. Wobei man ja auch sagen muss, kommt dann dadurch die Demokratie ins Wanken? Weil es gibt ja Prozesse, die dann laufen. Ja,
genau.
Also demokratische Prozesse. Aber letzten Endes im Fokus habend, dass es genug Unruhe gab, wollte man das möglicherweise einfach auch vermeiden.
Ja. Und nach diesem Scheitern im ersten Wahlgang waren natürlich auch die Augen so ein bisschen auf die Opposition gerichtet, denn jetzt ging es darum, wann wäre ein zweiter Wahlgang möglich? Ja, entweder noch in der gleichen Woche, das wurde dann drüber gesprochen, vielleicht am Mittwoch, vielleicht am Freitag oder sogar vielleicht am Dienstag. Klar war, Friedrich Merz ist im ersten Wahlgang gescheitert und da hören wir jetzt mal, wie Jan van Aken von der Linken sich dabei fühlt.
Wie stimmt Sie das?
Erstmal stimmt mich das. Wie stimmt mich das? Ich finde dieses Chaotisieren wirklich schlimm. Und dass die CDU überhaupt den Merz aufgestellt hat, finde ich schlimm. Ich habe die ganze Zeit dieses Bild vor Augen. Der sitzt in seinem Privatflieger, fliegt nach Sylt, schwebt über den Wolken und kriegt gar nicht mit, was hier unten los ist. Tritt den eigenen Leuten, tritt großen Teilen der Bevölkerung auf den Fuß. Tut nichts für die Mehrheit der Leute hier. Deswegen freut es mich, dass er nicht gewählt worden ist. Aber es ist schlimm, dass wir jetzt so eine Instabilität haben, nur weil die CDU an so einem Kerl festhält.
Ja, da siehst du mal, wie nah ich dem von Aken jetzt gefühlsmäßig gewesen bin. Ja,
ja.
Ja.
Du hast die Ambivalenz von Jan van Aken verinnerlicht.
Ja, genau. Das ist der Aken in mir.
Ich bin mir an der Stelle nur nicht sicher, ob das gut ist.
Was genau jetzt?
Dass du diese Ambivalenz verinnerlicht hast.
Ja, wir haben die beide gleichzeitig gehabt. Ich habe das ja nicht verinnerlicht. Also letztlich ging es mir halt einfach nur wie ihm. Was kann ich denn gegen mein Menschsein tun, lieber Philipp, als einfach nur der Mensch zu sein, der ich bin?
Na, ich staune einfach, dass jemand, der wirklich so rücksichtslos in den letzten Monaten war wie Friedrich Merz, dass der bei dir dann immer noch Ambivalenz erzeugt.
Nee, nicht Friedrich Merz. Nein, 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 dann hast du mich missverstanden. Dann hast du auch den von Aken missverstanden. Den ging es ja auch nicht darum, dass er jetzt den Friedrich Merz bedauert oder sowas. Ganz im Gegenteil, er sagt ja konkret, er findet es schlimm, dass der überhaupt aufgestellt worden ist. Ihm ging es um die Chaotisierung der Politik, die dadurch jetzt stattfindet, dass jetzt hier tatsächlich in den eigenen Reihen da auch welche Watschen verteilen an den Merz.
Und nach hinten raus hat er aber durchaus gesagt, es freut ihn, dass er einen Denkzettel bekommen hat.
Ja, auch das, diese Schadenfreude, das erlaube ich mir aber auch einfach. Da hat mich auch einfach Friedrich Merz zu oft enttäuscht und nicht zuletzt da, als er mit den Faschos zusammen abgestimmt hat. Das waren alles so Dinge, die werde ich ihm nie vergeben. Also da zieht sich's mir als überzeugten Demokraten wirklich, zieht sich mir alles zusammen, wenn ich da dann zurückdenke, auch an verschiedenen Aussagen, die Merz in der Vergangenheit getätigt hat, wo er meinte, mal den Hardliner raushängen zu lassen. Also insofern hat er das durchaus verdient. Das ist ja die Ambivalenz. Der Merz hat das im Grunde verdient, dass er mit so einer Hypothek da reingeht. Aber wir haben es als Bevölkerung, als Wählerinnen und Wähler nicht verdient, dass es so weit gekommen ist. Und es ist nur so weit gekommen wegen dem Merz. Also der Merz ist schon wieder schuld. Da rieche ich mich schon wieder auf, merkst du? Da kommt schon
so,
wieder
aber
durch.
Aber jetzt langsam kriege ich, genau, jetzt so langsam hole ich dich doch mal aus deiner Ambivalenz raus.
Ja.
Das gefällt mir schon deutlich besser. Naja, jetzt langsam sind wir wenigstens wieder so ein bisschen links-grün versiffter Podcast. Also gerade war das ja schon hier fast irgendwie Lage der Nation ohne Abi. Also ich habe da so ein bisschen Ambivalenz und ich fühle das nicht und so. Aber jetzt sind wir doch wieder bei den Gefühlen, bei dem, was an Politik Spaß macht. Und das sind die Gefühle. Und was bei mir auch noch großartige Gefühle ausgelöst hat, war, es ging ja dann darum, wann kommt der zweite Wahlgang, ja, am gleichen Tag oder eventuell am Freitag. Und meine Lieblingsreaktion des ganzen Tages kam von Renate Künast.
Sagen wir mal, am Freitag würde der nächste Wahlgang kommen. Sie wohnen nun in Berlin, aber würden Sie wiederkommen?
Nee, am Freitag komme ich nicht, weil da habe ich woanders Termine. Da bin ich, glaube ich, beim Deutschlandfunk oder so und rede über Demokratie.
Ja, genau. Tut mir leid. Am Freitag habe ich für Demokratie keine Zeit, weil ich bin beim Deutschlandfunk und rede über Demokratie.
Ja, ja. Aber sie musste ja nicht bis Freitag warten. Das ist dann ja direkt am
sie
Tag.
Sie musste nicht warten.
Ja. Aber das musst du dir auch mal vorstellen. Da gibt es diesen Unvereinbarkeitsbeschluss der Union gegenüber der Linken. Und das war denen ja dann gestern auch nicht mehr so wichtig, als es darum ging, die Zweidrittelmehrheit für die Abstimmung am gleichen Tag zu bekommen.
Und jetzt wird es nämlich ganz spannend. Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Spahn und Dobrindt haben sich nämlich dann in diesen 5 Stunden, die zwischen den Abstimmungen lagen, unter anderem eben mit Linken und Grünen zusammengesetzt und gesprochen, weil man brauchte eine Zweidrittelmehrheit, um die Tagesordnung verändern zu können, diesen Ablauf ändern zu können, damit quasi am gleichen Tag noch eine Abstimmung stattfinden kann. Und an der Stelle haben Linke und Grüne gesagt, wir machen das mit. Wir ermöglichen euch das. Das alles vor dem Hintergrund, dass Friedrich Merz einen Tag vor der Bundestagswahl noch von linken und grünen Spinnern gesprochen hat. Und jetzt erzähl du mir noch mal was darüber, wer in diesem Land wirklich staatspolitische Verantwortung übernimmt und wie lächerlich dieser Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gegenüber der Linken ist, dass
absolut.
Man deren politische Ziele nicht teilt, ist ja völlig okay. Aber Leute, die einem quasi die Möglichkeit überhaupt geben, ins Amt zu kommen, so zu behandeln, also ich finde, man hat an dem Tag gestern wirklich viel darüber gelernt, wer in diesem Bundestag wirklich bereit ist, staatspolitische Verantwortung zu übernehmen.
Und da kann man nur froh sein, dass die FDP nicht mehr dabei ist, weil die hat ja gezeigt in der Vergangenheit, dass staatspolitische Verantwortung und FDP nicht wirklich zusammengehört.
Ja, ja. So, und deswegen hören wir jetzt, weil dann gab es irgendwann weißen Rauch über dem Reichstag und da hören wir jetzt nochmal Jens Spahn zum zweiten Wahlgang und auch da sind die Zwischentöne ganz wichtig.
Wir wussten, dass diese Situation eintreten kann. Entsprechend sind wir auch vorbereitet. Es ist ja auch ein Verfahren, das das Grundgesetz vorsieht. Eins will ich vorneweg klar sagen. Wir werden als Koalition Union und SPD Friedrich Merz erneut für den zweiten Wahlgang vorschlagen. Er hat gerade stehenden, langanhaltenden Applaus in der Unionsfraktion bekommen. Wir werden gemeinsam geschlossen in den zweiten Wahlgang gehen.
Wie stelle ich mir das vor? Also nach diesem verlorenen ersten Wahlgang ist er dann da rein und dann haben die stehend applaudiert.
Und die sind aufgestanden.
Okay.
Da stecken ja mehrere Botschaften drin. Die eine Botschaft ist ja schon mal ganz klar, wir waren es nicht.
Ja, ja.
Alle haben gestanden, alle haben Friedrich Merz applaudiert. Ganz klar, die Sozen sind schuld.
Ja, und hier, aber Philipp, mal unter uns, du würdest es doch bestimmt auch dem Spahn zutrauen, oder?
Absolut.
Aber sofort, dass er gesagt hat.
Ich glaube auch, Jens Spahn hat gegen Merz gestimmt.
Ohne mich jetzt festlegen zu wollen, aber vorstellen könnte ich mir es.
Na, ich glaube das. Ich habe eine blühende Fantasie, die vielleicht auch jenseits von Realität unterwegs ist. Aber ich glaube, Jens Spahn hat wahrscheinlich versucht, Jens Spahn anzukreuzen.
Ja, ja.
Und deswegen war sein Stimmzettel ungültig.
Er hat sogar noch Jens Spahn auf den Stimmzettel draufgeschrieben und ein Kreuzchen nebendran gemacht.
Aber was ich besonders spannend fand, war, dass Jens Spahn quasi mit anmoderiert hat, dass sie auf diese Situation auf jeden Fall vorbereitet waren. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, glaubst du das?
Null. Das ist, also, naja, andererseits, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass deine Theorie stimmt, dass Jens Spahn nicht nur gegen Merz da gestimmt hat, sondern vielleicht sogar noch eine kleine Revolution angezettelt hat, weil auch das würde ich ihm ja zutrauen, ja, den halten wir mal ein bisschen klein am Anfang, dann stimmt einen diese Aussage wieder nachdenklich, dass er vorbereitet war, dann wäre das ja ein Anfall von, wie ich es immer nenne, naiver Ehrlichkeit gewesen.
Ja, und mein Eindruck ist auch durch das ganze Prozedere, dass es dann so ewig gedauert hat und dass sie am Anfang nicht wussten, heute noch oder ein paar Tage später, dann stellte sie raus, ja, aber Freitag haben die Linken Parteitag. Ich glaube, die waren überhaupt nicht vorbereitet und ich glaube, es war der Einstieg in das Arbeitsleben von Jens Spahn, den man so hat, wenn man Jens Spahn zum Unionsfraktionsvorsitzenden wählt oder nicht.
Ja, ja.
Es beginnt mit Chaos.
Ja.
Und der ist aber ja am Abend vorher noch sehr stabil mit 91% gewählt worden.
Ja, und er hat auch irgendwie, hat er nicht gesagt, wir werden ab Tag 1 eine große Stabilität bieten? Wo ich mir so dachte, okay, das sind so Takes, die relativ schlecht gealtert sind in sehr, sehr kurzer Zeit.
Es war wirklich ein aufregender Dienstag und abends saß dann nach seinem 10-Liter-Fässchen Bier auf Friedrich Merz im ZDF bei Bettina Schausten und hatte nochmal so seinen ganz persönlichen Blick auf diesen Tag.
Im zweiten Wahlgang hat die Mehrheit wirklich sehr gut gereicht. Das waren noch drei. Und wenn Sie mal in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zurückschauen, bei allen Bundeskanzlerwahlen, bis auf eine einzige, hat es nicht die vollständige Mehrheit der möglichen Abgeordneten einer Koalition gegeben, die für den Bundeskanzler gestimmt haben. Es ist heute das erste Mal gerade eben unter dieser Schwelle der absoluten Mehrheit geblieben. Also es ist nicht schön. Aber es ist am selben Tag gewählt worden. Und jetzt frage ich mal zurück, welche Demokratie hat nicht hin und wieder mal ein solches Problem? Oder anders ausgedrückt, manche Länder wären froh, wenn sie nur dieses Problem hätten, dass sie zwei Wahlgänge für die Wahl eines Regierungschefs.
Alter Schwede, wie sehr kann man etwas relativieren? Mann, Mann, Mann. Da haben sie auch ein Brainstorming gemacht, wahrscheinlich intern.
Ja.
Wie können wir das noch runterspielen?
Weißt du, was das Bild ist, was ich die ganze Zeit im Kopf habe? Hm? Da steht einer neben einem brennenden Autowrack in einer riesigen Karambolage und sagt dann die ganze Zeit, gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen, es ist alles völlig normal. Das passiert jeden Tag im Straßenverkehr.
Und andere Leute wären froh, wenn sie ein Auto hätten. Ja, selbst wenn es brennt. Also ich meine, bitte. Ja.
Was glaubst du? Das war ja schon auch ein wirklich amtliches Scheitern von Friedrich Merz an seinem allerersten Tag oder an dem Tag, an dem er ins Kanzleramt wollte. Glaubst du, dass das seiner Kanzlerschaft langwierig schadet? Oder glaubst du, dass es vielleicht auch einfach jetzt eine Momentaufnahme ist, die in 2-3 Wochen nicht mehr wirklich eine Rolle spielt?
Ich vermute, dass das eine Prognose ist dafür, dass Merz es häufiger, als er derzeit glaubt oder sich wünscht, schwierig wird, seine Vorhaben durchzusetzen. Und ich meine auch, dass das mit ein Signal gewesen ist, was ihm da mitgegeben werden sollte von den Abtrünnigen, so will ich sie mal nennen. Hier, das wird nicht ganz so leicht, das durchregieren, wie du das jetzt angekündigt hast. Und ich vermute, dass deswegen auch Friedrich Merz sehr häufig an Friedrich Merz und seinem Temperament scheitern wird. Weil er ist ja nicht gerade bekannt als derjenige, der ruhig und sachlich versucht, Kompromisse zu suchen und irgendwie zu schauen, wie man das irgendwie gemeinsam hinkriegt, sondern er ist ja so ein Bastardtyp. Ja, so ein emotionsgetriebener Bastardmensch. Und das wird ihm, glaube ich, schon ab und an auf die Füße fallen. Uns allen wird das auf die Füße fallen.
Und weißt du, wem es vor allen Dingen auf die Füße fallen wird? Carsten Linnemann. Dem armen Generalsekretär von Friedrich Merz. Und der saß dann abends
Da hält sich mein Mitleid beim Lindemann auch in Grenzen, muss ich sagen. Jetzt, also, weil du sagst, der Arme.
Aber also ich hatte an diesem Tag schon ein bisschen Mitleid, denn der saß abends wirklich, ich sag mal, durchgerödelt bei Markus Lanz und hat nochmal versucht, einen positiven Blick auf die Kanzlerschaft von Friedrich Merz zu werfen. Und auch da muss man jetzt wirklich auf die Nuancen hören und vor allen Dingen das, was er zum Schluss sagt, das, finde ich, kam aus tiefem Herzen.
Also, Sie werden morgen merken, dass ab morgen eine neue Zeit beginnt, Herr Lanz. Er wird morgen früh ins Flugzeug steigen und er wird keinen Eröffnungsbesuch oder einen Austausch machen mit Herrn Macron, wie man jetzt zusammenarbeitet, sondern die Zusammenarbeit findet statt Das Gleiche mit Herrn Tusk. Ich bin mit Herrn Merz unterwegs gewesen in den letzten Monaten und er hat im Auto telefoniert mit Staats- und Regierungschefs. Europa wartet auf Deutschland. Er hat eine internationale Expertise, die hat sich gewaschen. Er wird viele überraschen. Mhm. Und gleichzeitig hat er gezeigt, eine zerstrittene CDU, auch das Verhältnis zu CSU war nicht immer gut, dass er in den letzten 2-3 Jahren es geschafft hat, das zusammenzubinden. Das heißt, er wird führen. Und es wird wenig bis gar keinen oder kaum Streit geben. Ich bin mir ganz sicher, dass Friedrich Merz viele überraschen wird. Er wird ein erfolgreicher Kanzler. Ich würde sogar so weit gehen, er wird einer der erfolgreichsten Kanzler, den wir gesehen haben. Das sage ich jetzt nicht als Generalsekretär, nein, sondern ich spüre das immer wieder, dass die Menschen, die ihn dann kennenlernen, sagen, der ist ja gar nicht so, wie ich dachte.
Ja. Das war's, liebe Freunde, mit grundlos guter Laune für diese Woche. Wenn euch unser kleiner Satire-Podcast gefällt, lasst uns eine gute Bewertung da, überall da, wo man gute Bewertungen hinterlassen kann. Wir freuen uns da sehr drüber und schickt uns sehr gerne Feedback, zum Beispiel per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Ja, oder schickt uns eine Sprachnachricht via www.speakpipe.com/ggl. Und ich möchte jetzt mal eine Aufforderung machen, weil wir müssen mehr Sprachnachrichten bekommen von euch. Und ich möchte euch auffordern, schickt uns doch mal Nachrichten, was würdet ihr Friedrich Merz zum Beginn seiner Kanzlerschaft gerne sagen? Wenn euch da irgendwas auf der Seele brennt, sprecht uns auf den Anrufbeantworter auf www.speakpipe.com/ggl und wir geben das im Rahmen unserer Möglichkeiten an Friedrich Merz oder Carsten Linnemann weiter.
Das ist eine großartige Idee.
Philipp, hast du noch einen Rausschmeißer für uns?
Absolut. Und zwar hören wir jetzt nochmal Saskia Esken bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags mit einem, ich sag mal, mit einem Versprecher, der zumindest einen Ausblick auf den nächsten Tag gab.
Mit der heutigen Unterzeichnung des Koalitionsvertrags gehen wir den letzten Schritt, bevor die Mitglieder des Bundestages morgen den Kanzler wählen und dann die Ministerinnen und Minister ernannt und verteidigt werden. Ja, vereidigt. Entschuldigung. Das kommt später.
Das war die 27. Folge Grundlos gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Und jetzt frei nach Deichkind. Fritze, roll das Fass rein. Prost!